spannender Gast bei uns heute im Podcast. Perparim Afdili ist in der Schweiz als Kind von Migranten aufgewachsen. Heute steht er für das eindrückliche Beispiel, dass Integration und gesellschaftlicher Aufstieg in der Schweiz möglich ist. Nun kandidiert Perparim für das Amt des Stadtpräsidenten in Zürich. In einem intensiven Wahlkampf wurde er zuletzt auch von der konservativen Seite wegen seines Namens angegriffen. Ein Vorgang, der Fragen über politische Kultur und Integration aufwirft. Kann Perparim Afdili als bürgerlicher Kandidat die jahrelange Vorherrschaft von Rot-Grün in der Stadt Zürich brechen und das Stadtpräsidentenamt erobern? In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir mit ihm über seine Vision für Zürich, seine konkreten Pläne als Stadtpräsident, die Wohnungsnot, die Migrationspolitik und darüber, wie er die Zukunft der Stadt Zürich gestalten will. Perparim, super, dass du heute im Podcast hier wieder bei uns bist. Du bist ja ein wiederkehrender Gast. Freut mich, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich wieder da darf.
Perparim, du kandidierst ja jetzt für dieses wichtige Amt des Stadtpräsidents, des Stadtpräsidentenamt in Zürich. Eine unglaublich wichtige Stadt, einmal natürlich national, aber auch international. Mhm. Und wir sind jetzt in der Mitte der Hitze des Wahlkampfes sozusagen. Mhm. Ja, Wahlkampf und im März sind die Wahlen. Du bist selber als Kind von Migranten hier aufgewachsen in der Schweiz. Mhm. Kannst du mal über diese Zeit erzählen? Wie hast du das wahrgenommen, diese Zeit aufzuwachsen hier in der Schweiz als Migrantenkind? Mhm.
Ja, ich habe das ja auch schon verschiedentlich erzählt, mhm. oder über meine Lebensgeschichte ist jetzt ja tatsächlich auch vieles geschrieben worden. Ich bin in Zürich-Altstadt aufgewachsen, mhm. in einem Arbeiterviertel. Mein Vater, meine Eltern sind, also mein Vater ist als Saisonnier in die Schweiz in den frühen 80er Jahren eingewandert und dann im Rahmen des Familiennachzugs haben wir Kind mit meiner Mutter in die Schweiz kommen. Ich war ein Baby, als wir in die Schweiz gekommen sind. Und dann gerade zuerst kurz zwar auf Wiedeke, und dann aber auf Altstädt und dort bin ich dann auch aufgewachsen. Und Altstädt war so ein bisschen Arbeiterviertel. Wir waren also in einer Arbeiterwohnung von dem Arbeitgeber, der zur Verfügung gestellt worden ist für die Mitarbeiter. Und als Kind wachs ist es zuerst eigentlich ziemlich normal auf, würde ich sagen, mit dem Spielplatz. Und du gehst in die Schule und hast Freunde auf dem Sandplatz, auf dem Spielplatz, wo du zuerst eigentlich den Unterschied gar nicht wirklich wahrnimmst, oder als Kind. Und spätestens dann so in die Pubertätsphase wahrscheinlich, oder spätestens dann, wenn es, und das war in meinem Fall eben so, wo es darum ging, sich für eine Lehrstelle zu bewerben, wird einem bewusst und bewusst gemacht, dass man eben vielleicht doch etwas anders ist. Es hat damals, weiss ich noch ziemlich genau, geheißen, ich bin Zeck, ins Buchler in Altstädt, und dann hat es immer klar geheißen, ja, jemand, der noch keinen Schweizer Pass hat, der wird es schwieriger haben auf dem Lehrstellenmarkt.
Also du hast noch keinen Schweizer Pass gehabt?
Nein, ich habe mich dann nachher mit 16 einbürgern lassen. Mhm. Und zwar, ja, weil wir, also aus verschiedenen Gründen, weil das vom Denkprozess bei uns in der Familie noch nicht so weit war. Meine Eltern haben sich auch vor allem mit dem müssen beschäftigen, dass, also sie müssen arbeiten, müssen schauen, dass irgendwie die Familie einigermaßen gut über die Runden kommt. Es war eben so gewesen, dass wir damals als Kind nicht einen Antrag haben können stellen, und wir einen Familienantrag zwar hätte können stellen für die Einbürgerung, aber dort so ein bisschen die Angst umgegeistert ist bei den Leuten im Umfeld, dass wenn man einen Familienantrag stellt, das Risiko zu gross ist, dass man ihn ablehnt, wegen meiner Eltern, die vielleicht weniger gut integriert sind, weil sie als Erwachsene in die Schweiz gekommen sind und vielleicht die Sprache noch nicht gut haben können. Und sie es nicht haben in Kauf nehmen, dass, also meine Eltern haben es nicht in Kauf nehmen, dass die Einbürgerung nicht klappt bei den Kindern wegen ihnen. Und so hat man wie entschieden gehabt, jedes einzelne Kind tut dann, wenn es dann genug alt ist, selber sich einbürgern lassen. Mhm. Haben wir dann im Endeffekt alle gemacht. Wir sind vier Geschwister, alle vier dann einzeln einbürgern lassen. Ich mit 16, also alle im Alter von 16. Und dann, witzigerweise, ein paar Jahre später, haben meine Eltern sich dann trotzdem auch einbürgern lassen. Das hat auch geklappt. Aber ja, es war eine gewisse Angst gewesen, oder auch eine Atmosphäre von der Unsicherheit und von der Zurückhaltung halt auch. Und so wacht man auch ein bisschen auf.
Wie hat dich das geprägt, würdest du sagen?
Ja, schon eben, im Sinn von, wir sind zwar schon da zu Hause, aber seid ihr bewusst, also einerseits geht man jeden Sommer irgendwie in die Ferien runter, in meinem Fall auf Nordmazedonien, so ein albanisches Dorf im Norden von Nordmazedonien, weil auch die Grosseltern dort sind. Und mit den Jahren verändert sich das aber auch, die Grosseltern nicht mehr am Leben sind, man schafft eine gewisse Distanz. Und für mich ist immer trotzdem, ich wollte aber zurück nach Hause, auf Zürich. Zürich war mein Zuhause, ich bin ja da aufgewachsen. Und eben spätestens in der Lehrzeit hat man dann aber die Diskussion gehabt, ja, jetzt geht es ja um die berufliche eigene Zukunft und man wird dann aber damit konfrontiert, dass man vielleicht doch nicht ganz gleich ist, obwohl man das als Kind zuerst meint. Mhm. In Kombination aber auch damit, dass man zuhause im Elternhaus halt immer darüber geredet hat oder einem immer darauf eingewiesen worden ist, man sollte sich eher zurückhalten, wir sind Gast da, wir müssen uns unterordnen. Und ich habe gefunden, nein, ich will mich da nicht unterordnen, ich bin doch einfach ein normaler Mensch, wie alle anderen auch. Ich habe das nie verstanden und mit der, das hat mich schon sehr stark geprägt und sozialisiert. Die Lehrstellensuche war sehr schwierig, hat am Schluss geklappt und das ist dann leider aber auch nicht ganz erfolgreich über die Bühne. Ich habe auch dort mit diversen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, bis selber dann
wegen des Backgrounds?
Ja, also es ist für einen Bub mit meiner Geschichte, sagen Sie so, ist es kein guter Ort gewesen. In diesem Umfeld dort. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich mit allen anderen Sachen beschäftigt habe und schwach gewesen bin, um mich dort trotzdem durchzusetzen. So haben dann meine Leistungen abgenommen und irgendwann war es dann eine logische Schlussfolgerung, dass ich dann dort wegkomme oder mir der Lehrvertrag dann aufgelöst worden ist. Genau. Also, es hat sehr viele verschiedene Ereignisse gehabt, die einem immer wieder begleitet haben und einem eben doch auch klar gemacht haben, ja, irgendwie bist du eben doch nicht ganz gleich. Und das finde ich mega schade, weil, und das ist das auch, was mich politisch prägt hat, wo ich mich ja dafür einsetze, dass man Kinder von unserer Gesellschaft viel früher ihnen mitteilt, hey, du bist im Fall, du gehörst zu uns. Völlig egal, woher dass du gekommen bist, deine Eltern gekommen sind, wie du aussiehst und so weiter. Du bist das Kind von unserer Gesellschaft und uns ist wichtig, dass du Teil dazu bist und ich öffne die Arme und ziehe dich mit innen und bemühe mich als Gesellschaft, damit du dich entsprechend fühlen. Also gerade bei der Einbürgerungspolitik beispielsweise, finde ich, müsste man viel aktiver sein, wenn es darum geht, bei Kindern, die da aufgewachsen sind, sie einbürgern zu lassen. Da haben wir meines Erachtens eine größere Verpflichtung, um sie abzuholen. Während man beispielsweise bei einem Erwachsenen, einer, der als Erwachsener in die Schweiz einwandert, dort, finde ich, braucht durchaus einen Integrationsnachweis seitens von dieser Person. Oder? Aber die Unterscheidung ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich es halt selber auch erlebt habe.
Du bist ja auch ein Beispiel für eine erfolgreiche Integration. Kann denn jeder in der Schweiz den gesellschaftlichen Aufstieg auch schaffen, wenn man es wirklich will?
Ja, ich glaube, die Schweiz ist schon prädestiniert dafür, damit eben erfolgreiche Integrationsstories entstehen, Geschichten entstehen, wo auch ersichtlich ist. Also man sieht das ja. Sehr viele erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine Migrationsgeschichte haben. Ich sehe mich eben nicht als integriert, weil ich von Anfang an schon Teil davon war. Oder? Und das war für mich immer so eine Diskussion. Ja, ich muss mich doch, wo soll ich mich denn noch integrieren? Also ich bin ja schon Teil von der Gesellschaft. Und das ist ein bisschen für mich eben auch der politische Diskurs, den ich anders aufnehme. Und natürlich, es hat sehr viele Schwierigkeiten. Ich meine, das ist auch mit verschiedenen Studien belegt. Auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt übrigens auch, oder wenn man anders heisst, insbesondere
wird man benachteiligt
ja, oder auch beim Arbeiten. Und gleich haben wir doch ein interessantes liberales Wirtschaftssystem, das einem dennoch ermöglicht, mit seiner eigenen Leistung vorwärts zu kommen. Also es ist und immer auch entlang von der Willensnation, von der grossartigen Geschichte von der Willensnation, die mich früher schon inspiriert hat. Die Idee, dass man gemeinsam unabhängig von Religion, Sprache, Herkunft tut, sich gemeinsam für Freiheit, für eine starke gemeinsame Gesellschaft oder Gemeinsinn einsetzen, aber eben auch für Wohlstand und Möglichkeiten muss schaffen, dass jeder kann vorwärts kommen kann, mit der eigenen Leistung kann vorwärts kommen. Und das ist in meinem Fall effektiv passiert, immer wohlbemerkt auch unter Berücksichtigung von diversen Schwierigkeiten. Und ich glaube, es ist eine Verpflichtung für uns alle, dass wir uns dafür einsetzen, dass die nächste Generation es nicht einfacher haben, oder jeder sollte Herausforderungen haben im Leben, also sollte, aber nicht solche Herausforderungen, wo jemand niemand dafür kann, oder? Sondern soll einzig und allein auf die Leistung drauf achten.
Also leistungsbezogen, dass man wirklich die Chancen hat.
Chancengerechtigkeit herstellen. Chancengerechtigkeit heisst nicht, dass alle gleich sind, überhaupt nicht, sondern dass jeder mit seiner kreativen, individuellen Schaffungskraft etwas kann aus sich heraus machen. Und das ist auch was, also, und das System gibt es ja durchaus in unserem Land nach wie vor. Und für das müssen wir aber auch stärker einstehen. Und da meine ich nicht nur, weil Menschen nicht benachteiligt werden oder weniger Chancen bekommen aufgrund von ihrer Herkunft, sondern auch, weil man muss zulassen, dass andere, gerade in unserer Stadt Zürich beispielsweise, muss zulassen, dass andere Menschen andere Meinungen auch haben. Und dass man auch die genau gleichen Möglichkeiten, Chancen hätten, um sich auszudrücken, um aktiv zu sein im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen Leben, wenn man auch Mitglied von einer anderen Partei ist. Oder wir erleben in der Stadt Zürich meines Erachtens sehr starke Dominanz von Rot-Grün, wo beispielsweise auf dem Wohnungsmarkt nur das eigene Klientel Zugang findet. Und auch das ist etwas, was nicht der Idee von der Chancengerechtigkeit entspricht. Also, ich glaube, das muss man einfach auf vielen verschiedenen Sphären betrachten.
Also Meinungsvielfalt, Chancengleichheit. Du kandidierst per Parima jetzt für ein wichtiges Amt, das Stadtpräsidentenamt in Zürich. Welche Themen sind für dich vor allem wichtig?
Am Schluss muss man sich als Stadtpräsident allen Themen annehmen. Ich glaube, das ist klar. Aber es gibt schon drängende Probleme, die ich prioritär darum behandle. Und das ist sicher das Wohnthema. Wir haben leider nach wie vor, obwohl man sich das auf die Fahne geschrieben hat, aus den 80er Jahren raus, aus der linksgrünen Sicht, dass man Zürich zu einer Wohnstadt machen will, mit Wohnungen. Wir haben das jetzt auch spielerisch aufgenommen in meiner Kampagne. Und ich die Frage stelle, ja, wo sind jetzt die Wohnungen? Eben die Tatsache geschaffen, dass 30, 35 Jahre später immer noch der dringend benötigte Wohnraum fehlt. Und warum fehlt er? Weil man das einerseits politisch verhindert hat, aus ideologischer Sichtweise. Man hat teilweise auch gemeinnützige Wohnraum verhindert, wie auf dem Neugasser-Areal. Es wird zwar genug gebaut, hat man das Gefühl, wenn man so ein bisschen durch die Stadt durchfährt. Und gleich muss man feststellen, dass wichtige Projekte, also mehrere hundert gemeinnützige Wohnungen, verhindert oder verzögert worden sind. Auf dem Neugasser-Areal, Hardturm-Areal, auch mehrere hundert gemeinnützige Wohnungen, auf dem Koch-Areal, über 15 Jahre Verspätung und so weiter und so fort. Und dann aber auch mit völlig überbordender Bürokratie und Auflagen die Baubewilligungen derart verkompliziert hat, dass es auch dort erschwert wird, um besser können zu verdichten. Und ich fordere dringend mehr Wohnraum, auch bezahlbaren Wohnraum, selbstverständlich. Und dort sind alle in der Pflicht, um dort zu arbeiten für die Menschen. Was bezahlbar ist, ist immer relativ. Das ist für dich und mich vielleicht unterschiedlich, wissen wir ja nicht. Aber wir müssen sicherstellen, dass es keine Verdrängung gibt. Dass nicht junge Familien beispielsweise müssen aus Zürich ausziehen, weil sie sich keine Mieten können leisten, während in staatlich gefördertem, direkt oder indirekt gefördertem Wohnraum beispielsweise sehr gut verdienen wohnen, weil sie das richtige Parteibüchli haben. Und das ist für mich ein Missstand, der wirklich nicht geht, mich emotional auch sehr stark mitnimmt, weil ich selber, wie gesagt, auch in so einer Situation gewesen bin, wo wir haben müssen aus unserer Vierzimmerwohnung ausziehen, wo ich aufgewachsen bin in Altstädten und dann dringend auf einen Wohnraum, auf eine Wohnung angewiesen gewesen sind. Und dort würde ich wirklich klar auch aufräumen. Also eine Wohnoffensive starten einerseits, mehr Wohnraum ermöglichen mit privaten Bauträgern. Sie sind Teil von der Lösung, nicht Teil des Problems, aber mit klaren Anforderungen. Und dass sie auch müssen, bezahlbaren Wohnraum schaffen und gleichzeitig sicherstellen, dass der staatlich geförderte Wohnraum fairer verteilt wird.
Also auch da wieder mehr Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit beim Wohnungsmarkt und natürlich dieser Wohnungsnotstand, der ja offensichtlich ist in Zürich. Ja. Also man sieht ja dann teilweise bei der Bewerbung für eine Wohnung eine kilometerlange Schlange, also von Schlieren bis zum Hauptbahnhof sozusagen. Ja, also das sind ja schon Missstände teilweise, die hier entstehen. Jetzt ist ja Rot-Grün schon seit Urzeiten am Regieren in Zürich. Hat ein bürgerlicher Kandidat jetzt wie du, inwiefern hat ein bürgerlicher Kandidat eine Chance?
Ich glaube, die Frage stellt sich eine andere. Wir stellen, oder eine Regierung wird immer gemessen aufgrund der Leistung, die sie erbracht oder nicht erbracht hat. Und ich komme und trete an mit einem Gegenangebot und habe ein liberales Programm. Tritt auch als FDP-Kandidat an, aber wird ja aber unterstützt auch von anderen Parteien. Also für die Stadtratskandidatur sowohl auch von der SVP, aber auch für meine Präsidiumskandidatur von der Mitte und von der EVP. Sowie von ganz vielen weiteren Organisationen, Verbänden und vor allem Menschen, die sich mit meiner Lebensgeschichte, mit meiner Kandidatur, mit meinem politischen Profil eben auch können identifizieren. Und vor ein paar Monaten haben wir darüber geredet, wie gross sind die Chancen von einem Kandidat, der aus der FDP kommt. Und da haben sehr viele immer gesagt, ja, es ist doch praktisch keine Chance. Und ich bin immer wieder in der Diskussion konfrontiert gewesen, wonach es ein Naturgesetz sei, dass der nächste Stapi von der SP muss gestellt werden. Und dann habe ich gesagt, nein, das wollte ich so nicht akzeptieren. Nicht in einer Gesellschaft, wo man von Chancengerechtigkeit redet. Und vor allem nicht in einem Ort, wo so viele drängende Probleme immer noch nicht gelöst worden sind. Eben wohnpolitisch einerseits, dann verkehrspolitisch teilweise ein Chaos ausgelöst, wo wir alle Verkehrsträger oder Teilnehmer, die im Verkehr unterwegs sind, unglücklich gemacht hat. Wirtschaftspolitisch läuft auch nicht alles rund, während früher in Zürich dafür bekannt war, zum Arbeitsplatz und Innovation zu arbeiten, wächst heute vor allem nur die Verwaltung. Und das ist eine Hypothek vor allem für die nächsten Generationen, die wir hier aufnehmen. Und auch in der Kultur verlieren wir immer vermehrt an Strahlkraft, indem wir wichtige Ereignisse auch teilweise gar nicht mehr ermöglichen tut in unserer Stadt. Und das Sättigungsgefühl, die Saturiertheit, ich glaube, das sieht man und hört man, wenn man mit offenen Ohren und Augen durch unsere Stadt unterwegs ist. Und darum glaube ich, wenden die Leute einen neuen, frischen Wind. Und das ist das, was ich anbiete. Und mit der Kampagne, die wir am Fahren sind in den letzten paar Wochen, haben wir den Leuten können aufzeigen, mal, da ist ein Kandidat, der will das. Der weiss auch, was er will machen. Er ist bereit zum Leadership aufzunehmen. Und wir haben aufgezeigt, wir haben eben eine Chance. Darum ganz klar, am 8. März wird entschieden und nicht irgendwo in der Parteizentrale von einer anderen Partei.
Also frischer Wind in Zürich, das ist auf jeden Fall dein Programm. Perparim, ich würde gerne ein bisschen über Migrationspolitik sprechen. Mhm. Du bist ja ein Kind von Migranten auch. Wie stehst du zu Migrationspolitik? Weil Zürich ist ja eine unglaublich attraktive Stadt. Wir haben eine große Zuwanderung. Wie viel Zuwanderung kann Zürich noch vertragen?
Ja, es ist immer ein bisschen eine Frage von, also alles ist eine Frage vom Mass. Ich glaube, das ist immer so im Leben, auch sicherlich in dem Fall. Und wir haben tatsächlich jetzt im Moment eine sehr kontroverse Debatte rund um die Migrationspolitik, wo sehr vieles miteinander verbunden und vermischt wird. Warum haben wir so einen Migrationszuwachs in den letzten 20 Jahren gehabt? Das hat vor allem mit der bilateralen bzw. mit der Personenfreizügigkeit zu tun. Und das wiederum kommt, weil unsere Wirtschaft, das basiert darauf, dass jemand darf, aus dem EU-Raum zwar nur, über das müssen wir ja dann auch reden, wieso nur EU-Raum und nicht auch noch andere Staaten, aber das ist ein anderes Thema. Aus dem EU-Raum kann man in die Schweiz einwandern, wenn man eine Arbeitsstelle hat und sich dann kann auch niederlassen. Und im Grundsatz bin ich der Meinung, dass das absolut richtig ist, weil die Erfahrung von der Personenfreizügigkeit, all Zahlen, bestätigt das, dass es unserem Land durch das auch besser gegangen ist. Das heisst, wir haben Bedarf gehabt, wir haben Wirtschaftswachstum gehabt, wir haben Wohlstandswachstum gehabt und das haben wir müssen abdecken, auch mit Arbeitskräften vom Ausland. In spezialisierten Berufen einerseits, aber eben auch in Berufen, wo ja, die Leute in der Schweiz vielleicht nicht mehr bereit sind zu übernehmen. Das sind teilweise Tieflohnsegmente auch, also Reinigungskräfte beispielsweise oder auch Leute, die auf dem Bau arbeiten. Oder bis hin zu Pflegekräften, wo es darum geht, um die immer älter werdende Bevölkerung dann auch zu pflegen. Und darum muss man sich einfach immer bewusst sein, warum hat es, finde ich, in der Diskussion immer sich bewusst sein, warum gibt es überhaupt die Migration. Und dann haben wir natürlich auch Migration über den Asylweg. Dort bin ich klar der Meinung, dass man muss genauer darauf her schauen muss, wer beansprucht das Asylrecht in unserem Land. Und wir dürfen keine illegale Asylmigration zulassen, weil sonst machen wir uns auch als Rechtsstaat meines Erachtens nicht glaubwürdig. Aber immer eine humanitäre Tradition weiterverfolgen, dass wir den Menschen, die einen berechtigten Asylgrund haben, auch Schutz und Sicherheit in unserem Land gewähren. Aber ich glaube, dort müssen wir vermehrt darauf schauen, dass wirklich nur die Leute kommen, die einen berechtigten Grund haben. Und auf der anderen Seite, wenn wir Migration aus wirtschaftlichen Gründen will, reduzieren. Da wollte ich definitiv nicht, dass ein Beamter irgendwo in einer Verwaltung entscheidet, welche Firma wie viele Leute anstellen. Also ich das wäre für mich der absolute Horrorszenario, wenn dann planwirtschaftlich vom Staat entschieden wird. Sondern da müssen wir Massnahmen ergreifen, wie man das Inländerpotenzial fördern kann. Beispielsweise mit einer Individualbesteuerung, wo man wissen, ich komme jetzt zur Abstimmung am 8. März, wo man wissen, dass man mit dem nicht nur Gerechtigkeit schaffen, dass wir das gleich behandelt tun, also in einer Ehe Mann und Frau oder einfach das Individuum vor allem gegenüber dem Staat steuerlich behandelt wird, sondern mit dem schaffen wir auch Anreize, damit eben sehr viele Frauen vor allem auch arbeiten, die teilweise sehr gut ausgebildet sind und aber die zuhause hocken, weil es finanziell sich eben nicht würde lohnen. Und das ist eigentlich völliger Blödsinn, der Zustand. Also mit dem könnte man beispielsweise Inländerpotenzial erhöhen. Wir könnten durch die Flexibilisierung vom Rentenalter, das muss man dann halt auch reden, könnte man auch zusätzliches Potenzial schaffen und so weiter und so fort. Also gibt es verschiedene Massnahmen, die man ergreifen müsste.
Also Einwanderung ja, aber eine regulierte, vernünftige Einwanderungspolitik.
Ja, reguliert insofern, als dass wir schlaue Massnahmen im Inland ergreifen tun, bei der Arbeitseinwanderung meine ich. Aber ich will nicht, dass ein Beamter entscheiden wer, welche Firma wer darf einstellen. Anreize schaffen, dass man das Inländerpotenzial besser ausschöpfen. Und dann, glaube ich, haben wir es besser im Griff. Und gleichzeitig bei der Asylmigration dort wirklich rechtsstaatlich viel genauer her schauen, wer in unserem Land kommt.
Ja, Perparim, ich würde gerne auch noch mal einen kleinen Schwenker machen. Du bist ja jetzt im Wahlkampf ja auch ziemlich hart angegangen worden vom konservativen Lager, von der konservativen Seite. Ja, da haben sich einige Journalisten, waren das, glaube ich, auch lustig gemacht über deinen Namen. Wie bist du denn damit umgegangen, mit der Situation?
Ja, also ich bin mir ja langsam ein bisschen gewöhnt. Ist eigentlich ein bisschen traurig, man sollte sich ja nicht an so Sachen gewöhnen, aber es ist ja so. Und als Politiker muss man das eigentlich in Kauf nehmen, dass man persönlich angegriffen wird. Habe ich eigentlich kein Problem damit, dass, man lernt damit umzugehen. Ich finde es einfach ein bisschen schade, dass ich dann nicht aufgrund von Inhalt angegriffen werde, weil ich wollte ja Diskussionen über den Inhalt führen, sondern aufgrund von meinem Namen, weil der ist jetzt einfach, wie er ist. Und offenbar gibt es immer noch Leute, die nicht, nicht können akzeptieren können, dass ja, die Schweiz so aussieht, wie sie aussieht. Und dass es auch gut so ist und dass all die Menschen auch etwas leisten tun. Und ich meine, ich kann ja mir vieles vorwerfen, aber wahrscheinlich nicht, dass ich zu wenig mache. Und dann ist die Diskussion aufgeploppt und was, wir haben das ein bisschen mit Humor begleitet, ein bisschen spielerisch versucht oder in einer satirischen Form versucht zu reagieren, indem ich ihm angeboten habe, dass ich mich jetzt auf Peter Adili umtaufe, doch, damit er nachher auch zufrieden ist. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Wir haben dann auch eine Diskussion darüber gehabt, die mich schon ein bisschen aber emotional auch mitgenommen hat, weil, und das ist das, was er oder viele andere auch nicht verstehen wollen, dass es zwar mir nichts ausmacht, wenn man mir das sagt, ich kann damit umgehen, aber dass man etwas tut auslösen bei einem 15-jährigen Bub oder einer 15-jährigen Mädchen, Teenager, wo auch einen anderen Namen hat und dieser Person man damit tut mitteilen, du bist zwar gut, aber wenn du willst Erfolg haben im Leben, dann musst du deinen Namen ändern, dann hast du den falschen Namen. Und mit dem sagt man, dass du deine Identität musst ändern, weil der Name gehört zu der Identität. Also, so stark wie selten.
Also eine Beschämung von einem Namen, es hat eine Symbolkraft auch.
Es ist stark, mit dem identifiziert sich ja der Mensch. Und wenn man dem Mensch, dem jungen Mensch, tut mitteilen, dass du nur Erfolg kannst haben, wenn du deinen Namen änderst, dann ist das definitiv das falsche Signal. Nicht nur das falsche Signal, vor allem stimmt es eben auch nicht. Und ich wollte nicht in einer Gesellschaft leben, wo man die Werte tragen. Machen wir nicht. Ich glaube, da bin ich fest davon überzeugt. Die grosse Mehrheit sieht das anders. Aber auch dort drüber reden. Und da wehre ich mich dagegen und das werde ich weiterhin machen.
Also auch ein Appell an mehr Toleranz, auch im Umgang miteinander.
Ja, das ist eine völlig absurde, also ich verstehe auch, also es ist wirklich eine kleine Minderheit und wie auch immer er das am Schluss gemeint hat, man muss sich einfach bewusst sein, was das mit einem jungen Menschen dort auslösen. Und wir müssen eine chancengerechte Gesellschaft schaffen, wo es darauf ankommt, was jemand bereit ist, zu leisten dafür. Und dass wir das honorieren, den Einsatz der Menschen, weil ja, der Fortschritt kommt von unserem Land, in dem nicht über Diskussionen, wer welchen Namen trägt, und auch nicht über immer wachsende Verwaltung, sondern von allen Menschen, die etwas bewegen wollen.
Perparim, jetzt zum Abschluss des Interviews hätte ich noch eine Frage, das ist auch eine Frage, die ich immer gerne meinen Gästen stelle, ist, wenn du dir jetzt eine Superpower auswählen könntest, welche, also neben deinen aktuellen Superpower, die du schon hast, welche würdest du dir auswählen? Du hast jetzt, kannst jetzt rausgehen mit einer Superpower, kannst dir irgendwas auswählen und was wäre die Superpower?
Ja, wahrscheinlich wäre das schon, also eben, es wäre eine Superpower, das ist leider nicht möglich, aber dass ich mit meinem Handgriff könnte alle Menschen gesund machen, von einer Krankheit befreien. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in einem ungesunden Zustand ausgeliefert ist. Weil dann schwindet plötzlich alles andere nach hinten und man merkt dann, wie wichtig dass es eben ist, dass es gesund ist.
Ja, ja, das ist eine gute Superpower auf jeden Fall. Dann zum Abschluss würde ich dich noch gerne fragen, welche Autobiografie würdest du dir kaufen, wenn du dir jetzt in Buchladen eine kaufen würdest?
Ja, ich habe ja schon diverse gelesen, nicht nur Autobiografie, auch Biografien. Weil ich jetzt gerade doch auch im Wahlkampfmodus bin, oder im Wahlkampf, nicht im Modus logischerweise, und es ja darum geht, es scheinbar Unmögliche möglich zu machen, da würde ich jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, würde ich Das Buch, ich habe es leider tatsächlich noch nicht gelesen. Ich kann es aber empfehlen, das Buch von Islam Aliyev, seine Autobiografie, wo er beschreibt, ist der Nationalrat von der SP. Darum vielleicht überraschend.
Ja, aber, das überrascht mich jetzt.
Ja, aber weil es eben doch beschrieben tut, was ein Mensch, mit welchen Herausforderungen ein Mensch, er ist ja, sitzt ja im Rollstuhl, und mit welchen Herausforderungen so ein Mensch zu kämpfen hat. Nicht nur, weil er eine Behinderung hat, sondern auch, wie er so heisst, wie er heisst, oder? Das Islam Aliyev. Und mit welcher unglaublichen Power es dann trotzdem geschafft hat, in Nationalrat hineinzukommen. Das ist unglaublich inspirierend.
Ja, sehr beeindruckend. Herr Beringer, vielen Dank. Hat mir riesig Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal.
Danke.